Psalm 22, 23 und 24 sind messianische Psalmen. Sie sind gewissermaßen Königspsalmen, auch wenn nur in Psalm 24 der König wirklich vorkommt. Aber halt noch in der Reihe mit 20, 21 und so weiter. Und das Nette ist, gerade diese drei Psalmen kann man wunderbar nochmal bezeichnen, dass sie verschiedene Aspekte des Messias bezeichnen. Und wenn man das sogar mit einem leichten Akzent hinkriegt, dann reimt es sich alles. Psalm 22 ist der leidende Messias. Psalm 23 ist der weidende Messias. Und Psalm 24, da muss man jetzt ein bisschen fränkisch reden, ist der reidende Messias. Psalm 24 ist übrigens deswegen auch nochmal interessant, weil der an einer ganz prominenten Stelle vorkommt, im Judentum. Nämlich in den wöchentlichen Gebeten jeden Sonntag gewissermaßen, also jeden Tag 1 der Woche, wird genau dieser Psalm gebetet. Und es ist das Nette dabei, wenn wir jetzt uns nämlich angucken, wo der reitende Messias mit diesem Psalm zusammen auftritt, erster Tag der Woche, Palmsonntag, das ist genau der Tag, an dem Jesus eingeritten ist, und da hat nicht nur jeder Jude das gebetet, sondern man hat es im Tempel gesungen. Im Tempel gab es ein großes Orchester, der Priesterchor hat gesungen, keine Ahnung, ob das dann gewechselt hat mit den Priesterklassen oder ob es immer denselben Priesterchor gab. Jedenfalls, die haben mit Orchesterbegleitung genau diesen Psalm gesungen. Mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Haben sie am Palmsonntag gesungen und haben sie dann genau eine Woche später wieder gesungen, als das Grab aufging und der König der Ehren aus dem Grab herauskam, hinein in die Welt wieder sozusagen. Das ist schon mal sehr nett dabei. Und dann ist auch noch interessant, der Psalm ist ja nicht ganz klar, wann David ihn geschrieben hat. Es gibt eine Anmerkung dazu, dass der Tempel gemeint sei, aber David hat den Tempel ja nicht gebaut. Meine Vermutung ist, dass David den Psalm geschrieben hat, als er die Bundeslade in die Stadt gebracht hat. Und dass das dann auch die Tore sind. Das ist der Termin sozusagen, wo dieser Psalm vorkam. Bei uns kommt er an zwei wichtigen Stellen im Kirchenjahr vor, nämlich einmal eben Palmsonntag und dann auch der erste Advent. Weißt du, wir sind jetzt noch ein paar Wochen vorher. Übrigens für diejenigen, die es dann erst auf YouTube anhören, wir sind schon weit nach dem Advent, aber ja. Ihr hättet es ja auch einfach auf der Homepage nachhören können. Möp, 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 möp. Nee, aber schön, dass ihr es auf YouTube auch anguckt. Entschuldigung, das wollte ich den Leuten mal sagen, weil ich stelle es ja bei YouTube auch ein. Faden verloren, finde ich gleich wieder. Beim Sonntag, erster Advent, zeigt uns, was Jesus getan hat. Und dann kommt aber noch ganz viel mehr drin vor. Das Gute ist, wir kriegen das irgendwie hin, mit Gottes Hilfe, dass wir das uns angucken, was da steht. Fangen wir an. Ein Psalm Davids. Ganz schlicht. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Allererste wichtige Anmerkung, wenn hier Erdkreis steht. Damit ist nicht gemeint, dass die Erde eine Scheibe sei. Das habe ich tatsächlich interessanterweise erst im Studium gelernt. Der Glaube, dass die Menschen früher gedacht hätten, die Erde sei eine Scheibe, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Da wurde das nämlich angebracht als Argument, dass die Menschen damals so dumm gewesen wären im Mittelalter. Und von daher kam dann irgendwie auch das Ganze mit der Flat Earth Society, die dann gesagt haben, nee, wir halten jetzt dagegen. Also Erdkreis muss nicht Scheibe bedeuten, sondern auch eine Kugel ist gewissermaßen rund, ist gewissermaßen ein Kreis. Und die Erde ist ja eine Kugel, also nicht ganz, sind an den Polen abgeflacht und am Äquator etwas breiter, aber halt eher so, ja, so ein Ei. Halt nicht ganz eiförmig auch wieder, aber halt so, ne, elliptisch. Aber das gilt alles als rund, ist Erdkreis gemeint. Und jetzt ist es wem? Um mal schlechtes Deutsch zu benutzen. Die Erde ist des Herrn. Also dem Herrn wäre jetzt, dem Herrn seine Erde. Alles gehört Gott. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Das Interessante ist, im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus, was uns allen gehört als Erbe, das wir in Jesus haben. Und dann nennt er zum Beispiel Gegenwärtiges und Zukünftiges und sagt auch, die Welt ist euer. Also, wir als diejenigen, die zu Jesus gehören, haben auf einmal einen Besitzanspruch auf die ganze Welt. Sie gehört unserem Vater im Himmel und sie gehört auch uns. Finde ich genial. Dass wir tatsächlich sagen können, das gehört mir und ich darf es in Anspruch nehmen. Und zwar gehört mir die sichtbare und die unsichtbare Welt. Nicht aufgrund irgendeiner Sache, die ich gemacht hätte, sondern einzig und allein deswegen, weil mein himmlischer Vater es so will. Also die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Übrigens mit dem darinnen, das ist auch noch interessant. Die Leute haben, also der Glaube in vielen orientalischen Regionen ist, zumindest früher gewesen, dass wenn jemand gestorben ist, dass er auch unter die Erde gekommen ist. Also wurde er begraben und dann war er in der Unterwelt. Das können wir nicht beweisen. Wir können auch nicht das Gegenteil beweisen. Also darinnen bedeutet aber nicht tatsächlich nur unter der Erde, sondern alles, was eben drauf wohnt, das wäre jetzt eben der Erdkreis und die darauf wohnen, aber alles. Alles, was auf der Erde ist und unter der Erde. Gibt es auch an anderen Stellen tatsächlich in der Bibel, dass eben das im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Denn er, also Gott, hat ihn, den Erdkreis, im Hebräischen tatsächlich sie, die Erde, über den Wassern gegründet und über den Wassern bereitet. Über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Halt, stopp, du hast gesagt, das wäre doch hier keine flache Erde. Jetzt haben wir doch genau dieses Bild hier, ne? Flache Scheibe auf Säulen steht im Wasser, Kuppel drüber und darüber ist auch noch das Wasser, deswegen ist der Himmel so blau. Nee? Das hat tatsächlich etwas zu tun, ob David das gewusst hat, sehr wahrscheinlich nicht. Aber als Inspirierter vom Heiligen Geist hat er das aufgeschrieben und man hat es dann später herausgefunden im Erdmantel. Also Kruste haben wir und dann haben wir den Erdmantel. Und dazwischen Kruste und Erdmantel ist tatsächlich an ganz vielen Stellen Wasser. Da ist so viel Wasser, das ist mehr als im Meer heute. Da stehen übrigens dann auch Säulen gewissermaßen, dass es nicht in sich zusammenbricht. Dieses Wasser ist auch unter sehr starkem Druck und die Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass die Bibel auch recht hat mit allen möglichen Dingen, zum Beispiel auch mit der Sintflut, die sa sagen, das wird wahrscheinlich dieses Wasser gewesen sein, dass die Brunnen in der Tiefe sind, die dann da rausgebrochen sind in der Sintflut. Und die haben sich dann halt dadurch wieder verteilen können, dass die Berge hochgekommen sind und zum Beispiel die Tiefseegräben sich geformt haben. Und Gott hat die Erde gegründet, eben mit den Säulen, über den Meeren, über dem Wasser. Übrigens in Psalm 147 heißt es dann auch noch, es gibt Wasser über dem Himmel. Und das hat man auch schon rausgefunden. Am Rand des Universums ist auch noch mal eine Wasserschicht. Wie dick die ist, keine Ahnung. Jetzt kommen ein paar Verse, die hatten wir schon mal. Ich lese sie einmal vor. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Selah. Diese Verse sind alle in Psalm 15 zu finden, beziehungsweise sie sind Psalm 15. Da habe ich auch schon ein bisschen mehr dazu gesagt, deswegen jetzt nur ein paar ganz kurze Sachen und ihr dürft euch das andere gern nochmal anhören. Also wer darf auf den Berg gehen mit den unschuldigen Händen, reines Herz, bedacht ist nicht auf Lug und Trug. Also derjenige, der sich reinhält von dem, was in den Augen der Welt gut ist und der sich reinhält für das, was Gott für gut hält. Also gerade mit Lug und Trug nochmal, alles, was nicht dem Wort Gottes entspricht, also muss nicht im Wortlaut sein, aber im Wesen, das ist Lug und Trug. Und wenn meine Situation anders aussieht, als es das Wort Gottes sagt, dann ist nicht das Wort Gottes falsch, sondern meine Situation lügt mir etwas vor. Dann darf ich die Wahrheit einfordern. Natürlich, das hatten wir dann auch, wenn wir das aus neutestamentlicher Sicht sehen, es ist keiner qualifiziert, aber irgendwie hat David ja doch sagen können, naja, es geht ja. Also das Alte Testament hat eine Art der Gerechtigkeit zu sehen, die wir im Neuen Testament nicht ganz so haben. Und die Leute, die im Alten Testament gerecht waren, die waren sich dessen viel mehr bewusst, als wir heute, mitunter zumindest, was das bedeutet hat. Weil bei uns das ganz viel drinsteckt, du bist nur ein Sünder gerettet durch Gnade, was ja auch in gewisser Weise stimmt. Und vielleicht kommen wir in Psalm 25 noch dazu und sonst kommen wir beim nächsten Mal dazu. Was aber auf alle Fälle stimmt, durch den Glauben sind wir gerecht. Und dann gilt uns genau das alles. Gilt nicht durch das, was ich getan habe, sondern durch den Glauben an Jesus bin ich gerecht, weil Jesus das alles erfüllt hat. Jesus ist hier die perfekte Erfüllung dieser Verse, aber es war tatsächlich auch so möglich. Und das Letzte dabei jetzt noch einmal kurz, der Gott Jakobs wird extra genannt. Nicht Israel, was so viel bedeutet wie von Gott beherrscht, von Gott regiert, Gott streitet, Gottes Streiter, sondern Jakob, der Betrüger. Das ist die alte Natur Jakobs. Und es wird beides immer wieder mal genannt, um zu zeigen, worauf es jetzt hier ankommt. Und jetzt hier tatsächlich der Gott Jakobs, der Gott, der sich zum Betrüger gestellt hat. Und gesagt hat, das kriegen wir trotzdem hin, du bleibst trotzdem bei mir und alles Mögliche. So, das war es jetzt dazu schon und den Rest könnt ihr euch eben nochmal anhören bei Psalm 15. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Es gibt etliche Vertonungen davon. Und im Deutschen ist natürlich die berühmteste Vertonung mit Macht hoch die Tür. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Vom Wörtlichen her heißt es eher auch noch so wie die alten Tore, die Tore der Urzeit. Und allein schon deswegen kann das nicht den Tempel beschreiben, zumindest nicht aus Davids Perspektive, weil es den Tempel zu der Zeit noch gar nicht gab. Aber Jerusalem war zu dem Zeitpunkt schon sehr alt. Deswegen ist auch meine Theorie eben, dass er nach Jerusalem eingezogen ist und das dann da gesungen hat. 1000 Jahre vorher hat nämlich Abraham schon gelebt. Und da ist ihm Melchisedek, der König Salems, begegnet und Salem ist Jerusalem. Das heißt also, mindestens 1000 Jahre war diese Stadt schon alt. Und jetzt hängt es halt davon ab, wie viel Zeit zwischen Sintflut und Abraham vergangen ist. Also 2000 Jahre war sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht alt, aber immerhin, also maximal 1500 Jahre zu dem Zeitpunkt, aber 1000 Jahre sind schon recht alt. Und 1000 Jahre und noch ein paar zerquetschte sind noch älter. Und deswegen die uralten Tore, die Tore der Vorzeit, also von dem, was vor dem jetzigen Zeitalter in Anführungszeichen angefangen hat, die sollen sich auftun und die sollen hochgehen. Das heißt dann mit dem Hoch übrigens, erhebt eure Häupter. Also wie soll das jetzt alles gehen? Da dürfen wir mal ins Mittelalter gucken, wie das bei uns mit den Toren war. Es gab die Tore, die auf und zu gingen, von nach vorne oder hinten, aber wahrscheinlich eher nach vorne, weil es war dann praktischer. Und dann gab es Gitter, die man einfach runtergehauen hat, weil wenn sie dann durch das eine durchgedrungen sind, dann konnte man sie immer noch aufhalten, dadurch, dass was runtergegangen ist. Ob das jetzt da damals so war, keine Ahnung, aber wir dürfen uns das auch mal mit reinnehmen. Also wirklich, das, was nach vorne aufgehen kann, das, was oben aufgehen kann, soll aufgehen. Warum? Dass der König der Ehre einziehe. König ist ein weiterer Begriff übrigens in der Bibel. Also der König ist tatsächlich erstmal der Machthaber. Also auch bei uns in Deutschland haben wir einen König, beziehungsweise wir haben eigentlich sogar zwei Könige. Nämlich König Friedrich, den Merzigen, und König Frank Walter, den Steinmeierigen. In Amerika hat man nur einen König. Auch wenn er Präsident heißt. In England hat man gewissermaßen zwei Könige, nämlich den König und hat den Premierminister. Auch wieder beide. In Frankreich auch wieder Präsidenten, Premierminister, also mehrere Könige. Und hier ist es aber jetzt ein bestimmter König, nämlich der König der Ehren. Oder der König der Ehre. Melech HaKavod. Sage ich jetzt bewusst das Hebräische? Warum? Kavod kommt von einem hebräischen Verb, das heißt erstmal in der Grundform schwer sein. Und dann, wenn man dem Ganzen einen anderen Aspekt gibt, dann heißt das Wort erst Ehren. Oder auch Ehre dann halt. Das können wir im Deutschen ganz gut nachvollziehen mit dem Begriff Gewichtigkeit. Also, der König der Ehre ist der König der Gewichtigkeit. Der König, der ein besonderes Gewicht hat. Das, was man in meinem Leben Gewicht hat, das hat eine besondere Ehre. Und jetzt ist er der König der Ehre. Der König, der am allermeisten Gewicht hat. Also ganz gleich, was ich an Argumenten hin und her wiege und so weiter, sein Wort ist das Gewichtigste. Sein Wort ist das, das am meisten Gewicht hat und das dann die Situation auch entscheiden soll. Das Interessante ist, dass er mir so viel Autorität gegeben hat, dass ich immer noch sagen kann, nee, ich will doch nicht dieses Wort nehmen. Ich nehme das andere, das viel leichter ist, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Und deswegen der König der Ehre. Wir kennen den Psalm natürlich alle, aber das ist halt nochmal ganz interessant zu sehen. David ruft hier dieses, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, erhebt eure Häupter, ihr Tore und so weiter. Das ist der König der Ehren einzieht. Und nochmal, er kommt dorthin und ich stelle mir das wirklich so schön vor, dass er das hin und her ruft. Also wie wir das dann ja auch hinterher haben, aber dass man es sich schon hin und her zugerufen hat, als man Richtung Jerusalem gezogen ist. Und die haben ja, wisst ihr vielleicht noch, alle paar Schritte geopfert. Dass sie gesagt haben, so, wir stellen uns jetzt wieder hin und wir opfern erstmal Brandopfer. Wahnsinnig unproduktiv, aber es war die Art und Weise, um zu zeigen, auch nochmal, Gott gebührt diese Ehre. Und dann hat man sich das gegenseitig hin und her gerufen, um sich nochmal bewusst zu machen, wer kommt da eigentlich? Der König der Ehre. Und dann ist die Frage eben, wer ist der König der Ehre? Mi se melech hakavod. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Also noch einmal, der Herr, an allen möglichen Stellen immer wieder, ich wiederhole es aber auch immer wieder gern, das ist der Bundesgott. Der Gott, der sich Abraham geoffenbart hat. Der Gott, der sich Mose vor allem mit diesem Namen geoffenbart hat. Und der dann gesagt hat, ich erlöse mein Volk. Und dann können wir zum Beispiel eben die sieben Erlösernamen Gottes nehmen. Wir können auch alle möglichen anderen Stellen nehmen, wo es um Erlösung geht oder um Gottes Rettungswerk oder was auch immer. Der ist es. Der die Ägypter in die Knie gezwungen hat, was kein Mensch damals für möglich gehalten hätte. Der ist derjenige, der der König der Ehre ist. Es ist der Herr. Stark und mächtig. Das Wort stark bedeutet tatsächlich auch so viel wie Muskelkraft. Und mächtig kann man auch mit kriegerisch oder kriegerische Gewalt, kriegerische Macht übersetzen. Der Herr mächtig im Streit. Also nochmal dasselbe Wort, mächtig, gibor, eigentlich sogar. Gibor Milchama, der Krieger oder der Held des Streites oder der Held des Krieges. Der Held ist nämlich derjenige, der gewinnt. Übrigens, der Name Gabriel kommt auch daher. Gott ist mein Held, sozusagen. Kann man noch ein bisschen mehr, also an Varianten, aber das kommt damit rein. Der mächtig im Streit ist, und zwar mächtig, um zu gewinnen. Es gibt übrigens in Jesaja auch einen Vers, er ist mächtig zu retten. Und das hat sich dann niedergeschlagen in einem Lied. Auf Englisch heißt es dann Mighty to Save. Das haben wir im Deutschen nicht mit drin. Da heißt es, du allein rettest mich. Aber nein, also Gott ist mächtig und zwar siegreich mächtig zu retten. Und hier mächtig im Streit, ganz gleich, was mein Kampf ist. der vor mir steht. Er ist mächtig zu retten. Das Einzige ist bloß, dass er nicht unbedingt auf die Art und Weise rettet, wie ich es gerne hätte. Aber ansonsten gilt tatsächlich, er ist mächtig, er ist in der Lage, das zu machen. Und das Schöne ist, er ist auch willens, das zu machen. Er möchte retten. Er will, dass es gut wird. Deswegen immer wieder bewusst machen und gerade auch dadurch, dass man sich das eigentlich immer wieder zuruft. Wer ist der Herr? Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Derjenige, der mein Problem lösen will und lösen kann. So. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Jetzt wird es nochmal gesagt. Warum? Repetitio mater descendi. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Ich muss mir die Sachen häufiger mal bewusst machen. Paulus sagt das selber, als er den Philippern schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und dann sagt er erst einmal, das ist jetzt noch nicht der Vers, der später kommt, sondern er sagt erst einmal, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht, sondern macht euch umso gewisser. Und dann wiederholt er später erst mit dem, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte, das kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Übrigens, das Wort nahe bedeutet nicht erst um die Ecke, sondern er ist direkt hier. Wer ist der König der Ehre? Dieselbe Frage, aber ein bisschen andere Antwort. Das ist auch ganz wichtig, das ist so typisch hebräisches Lernen. Man stellt dieselbe Frage und gibt eine etwas andere Antwort. Und dadurch kann man dann aber gerade durch die Unterschiede in den Antworten feststellen, was ist jetzt der Kern der Aussage. Also beides ist komplett richtig tatsächlich, aber es ist nicht beides, also es ist nicht so, dass ich das widerspreche. Moment. Es ist beides richtig, aber die Unterschiede sind da auch nochmal wichtig. Und jetzt hier, es ist der Herr Zebaoth. Herr, nochmal eben, Gottes Name. Zebaoth, Ziffer A, ist das Heer. Also er ist der Herr der Heerscharen. Und die Heerscharen, das kann bedeuten das Heer Israels. Und zwar die verschiedenen Heere der Stämme. Es kann bedeuten das Heer der Engel. Die ja Myriaden von Engeln sind und Myriaden sind 10.000 mal 10.000. Oder es können die Sterne sein. Denn die Sterne, zum einen werden mit den Engeln auch auf gleichgesetzt in der Bibel, und die Sterne sind sind tatsächlich auch wie Armeen angeordnet. Also, wenn ihr euch das mal anguckt, die sind so wirklich in Haufen angeordnet um ganz leere Brocken herum, was irgendwie keinen Sinn ergäbe, wenn halt das alles nur von einer Explosion käme, sondern alles angeordnet wie Armeen. Und deswegen heißt es dann zum Beispiel auch von Manasse zum Beispiel, er betete das ganze Heer des Himmels an. Gehört alles mit da hinein. So, er ist der Herr Zebaoth, also ihm müssen alle Heerscharen gehorchen. Selbst eigentlich sogar die von der feindlichen Armee. Weswegen Jesus übrigens auch die Macht über die Dämonen hat, die ja eigentlich gegen ihn rebelliert haben, aber sie müssen ihm trotzdem noch gehorchen. Das ist geil. So, also er ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Also noch einmal der, dessen Wort am meisten Gewicht hat. Der, dessen, wenn ich die Ehre erfahre, dann ist das eine Schwere auf mir, aber eine Schwere, die gut ist. Also nicht die Schwere der Depression, sondern gewissermaßen eine positive Depression, dass er mich glücklich machen kann. So, fertig schon mit dem Psalm und wir gehen auf alle Fälle in Psalm 25 rein. Mal gucken, wie lange es da dauert. Also, aber den kriegen wir sehr wahrscheinlich nicht heute fertig. Nochmal, von David. Nach dir, Herr, verlanget mich. Auch schon mal ganz toll. Mich verlangt nach dem Herrn, also nochmal, der Gott des Bundes, der halt auch diese Beziehung mit dem Menschen will, mich verlangt nach ihm. Wie ein Mann Verlangen hat nach seiner Frau und umgekehrt. So verlangt David nach Gott. Und das ist auch nochmal das Nette. Also David sucht nicht nur den Gott, der, also nicht, sucht nicht nur die Hilfe Gottes und die Gaben, sondern er sucht Gott selber. Er will Gott persönlich haben. Das ist auch einer der großen Unterschiede zwischen ihm und Saul, weil David ja ein Mann nach Gottes Herzen war. David hat tatsächlich die Gemeinschaft mit Gott lieber gewollt als die Gemeinschaft mit den Menschen. Er hat es genossen, mit den Menschen zusammen zu sein und alles, aber ihm war wichtiger, mit Gott die Gemeinschaft zu haben. Und die hat er dann auch bekommen. Und dann, mein Gott, ich hoffe auf dich. Hoffen ist eben in der Bibel nicht nur, wie es bei uns im Deutschen ist, ja, ich hoffe, das wird gut. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah ja, da ist noch immer ganz viel und meine Hoffnung, na, ich will lieber nicht vergebens hoffen und so weiter. Also mach dir keine Hoffnung, nee. Das ist unbiblisches Hoffen, aber das ist das, was wir zumindest in der westlichen Welt haben. Also nicht nur in Deutsch, auch in anderen Gegenden. Das meint David ja aber nicht. Hoffen im biblischen Sinne bedeutet tatsächlich so viel wie erwarten. Das bedeutet so viel wie, ich male mir das schon mal aus. Also ich habe ein Bild vor Augen von dem, was Gott mir in seinem Wort versprochen hat. Abraham hat allein schon dadurch, dass er diesen neuen Namen bekommen hat, Vater vieler Völker, die Hoffnung bekommen. Die Hoffnung auf das, was eigentlich nicht da war. Und deswegen hat er gehofft oder hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Aber Gott hat ihm durch sein Wort dieses Bild vor Augen gemalt. Du darfst hoffen. Und deswegen auch auf dich hoffe ich. Das ist dieses Aushalten in der Spannung. Man hat das Wort bekommen, darf sich das schon ausmalen, aber es ist noch nicht sichtbar da. Das ist das Aushalten und das dem Teufel widerstehen und alles. Aber das bedeutet es, zu hoffen, zu warten. Und zwar nicht zu warten, ob er denn kommt, sondern dass er kommt. Also es ist kein Warten auf Godot bei Gott, sondern es ist Warten auf Gott, dass er kommt. Wenn die Großeltern zum Beispiel anrufen, wir fahren jetzt los, und Mutter sagt dem Kind, Oma und Opa kommen. Dann sitzt und das Kind setzt sich hin ans Fenster und guckt auf die Straße. Auch wenn es eine Stunde noch dauert, bis die Großeltern da sind. Aber das Kind wartet. Und es wartet nicht, ob die Großeltern wohl kommen, sondern es hat das klare Wort, Oma und Opa kommen und wartet da drauf. Das bedeutet es, auf Gott zu hoffen. Ich hoffe auf dich. Und zwar nicht einfach nur, komm und dann ob du vielleicht auch hilfst, sondern natürlich auch, dass du hilfst. Weil, warum? Er ist mächtig im Streit. Er ist derjenige, der meinen Kampf lösen kann. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Ich setze meine Hoffnung nicht darauf, dass ich genug Geld habe. Ich setze meine Hoffnung nicht darauf, dass ich genug Menschen um mich herum habe, die irgendwas machen können für mich, sondern ich hoffe auf Gott. Der mir natürlich auch durch alle möglichen anderen Sachen helfen kann. Aber tatsächlich erstmal da, ich darf auf Gott hoffen. Dann lass mich nicht zu Schanden werden. Altes deutsches Wort, klingt aber sehr schön, finde ich auch sehr schön. Bisschen neue Deutscher übersetzt, lass nicht zu, dass ich mich schämen muss. Das bedeutet es, zu Schanden zu werden. Dass man am Ende sagen muss, was habe ich da eigentlich gemacht? Oh, wie dumm von mir. Und das ist übrigens auch Teil der Anfechtung, dass es dann manchmal so aussieht, als wäre es doch noch nicht so. Dass dann der Teufel sagen kann, guck mal, er versorgt dich ja doch gar nicht. Wo ich mich dann doch schäme. Aber dann habe ich nicht komplett auf ihn gewartet. Habe ich nicht gewartet, bis er auf den Plan getreten ist. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Bisschen egoistisch eigentlich, aber doch nicht egoistisch. Also natürlich zum einen, also David möchte nicht, dass die Feinde spotten, aber natürlich möchte er auch nicht, das nicht. Warum? Weil sonst könnten die anderen ja sagen, guck mal, Gottvertrauen bringt gar nichts. Und darum sagt er direkt hinten dran, im nächsten Vers dann, denn keiner wird zu Schanden, welcher auf dich harrt. Ganz tolle Aussage. Es gibt übrigens ein altes Lied, das habe ich heute nicht dabei gehabt, weil, genau, macht ja nichts. Keiner wird zu Schanden. Ist übrigens, dann habe ich dann bei mir auf der Arbeit im Pflegeheim kennengelernt, gibt ein Volkslied, das hat genau dieselbe Melodie, das heißt Freiheit, die ich meine. War für mich dann praktisch auch wunderbar. Melodie kenne ich, kann ich sofort auf dem Klavier mitspielen, alles. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes Hart, sollt ich sein, der Erste, der zu Schanden ward. Und in einem Gebet sagte Gott halt mal so ganz, also man hat schon direkt gemerkt, dass es Spaß war, aber so, doch, warum eigentlich nicht? Und ich, hey, komm, war ein Spaß. Gut, dass Gott auch Humor hat. Keiner wird zu Schanden, keiner muss sich schämen. Paulus sagt etwas anders formuliert in Römer 5. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Also wer auf Gott hofft, also hart, der muss sich am Ende nicht dafür schämen. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte von dem Mann, der auf dem Dach sitzt und um ihn herum steigt das Wasser. Kommt ein Boot an. Und er sagt, und die sagen zu ihm, willst du einsteigen? Und er sagt, nein, Gott wird mir helfen. Kommt das nächste Boot an. Wasser ist weiter gestiegen. Und er sagt wieder, nein, Gott wird mir helfen. Nächstes Boot kommt an. Er sagt wieder, nein, Gott wird mir helfen. Er säuft, kommt bei Gott an und sagt, wo war deine Hilfe? Und Gott sagt, ich habe dir dreimal ein Boot vorbeigeschickt. An dem Punkt müsste sich der Mensch schämen, weil er auf Gott geharrt hat. Und von daher finde ich dieses Beispiel auch nicht ganz gut. Es hat einen gewissen Sinn, weil Gott natürlich auch Mittel und Wege in dieser Welt nutzt. Aber solange der Mensch offen ist dafür, dass Gott hilft und dass er halt auch auf die Art und Weise hilft, wie er es gerne möchte und nicht unbedingt, wie der Mensch es gerne möchte, dann sagt Gott tatsächlich auch zu dem, jetzt nimm die Möglichkeit an. Und das wird nicht einfach bloß so hin und her, sondern Gott wird es ganz klar sagen. Dass Gott nicht dann am Ende sagen muss, ich hab doch, sondern, nee, ich hab dir das auch nochmal auf ganz neue Art gezeigt. Also keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Und übrigens harren ist dann auch, also auch das Wort hoffen, aber halt anders nochmal. Harren bedeutet tatsächlich auch festklammern. Der sich an Gott festklammert und ausharrt, aushält, bis Gott kommt. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter, die dann nämlich sagen, ach, das bringt doch gar nichts. Die dann eben doch irgendwie sagen, nee, Gott hilft nicht, das bringt nichts, lass es doch sein und überhaupt und sowieso. Die müssen sich am Ende schämen. Und warum müssen sie sich schämen? Weil sie plötzlich feststellen, oh, Gott tritt ja doch auf den Plan. Und dann geht es aber los. Wenn Gott auf den Plan tritt, dann müssen sich all diejenigen schämen, die gesagt haben, verlass dich nicht auf Gott. Und umgekehrt dafür aber auch. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Wege sind im Hebräischen noch mal ein bisschen anders als nur bei uns jetzt vom bildlichen Denken. Es bedeutet nicht einfach bloß die Gegenden, wo man langläuft. Wege bedeutet auch Methoden. Da kann man das griechische Wort auch gleich mit dazu nehmen. Methode heißt der Weg oder halt die Art, wie man zu einem Ziel kommt. Und das kann tatsächlich einfach bedeuten, dass man in Mathe den Schülern beibringt, guck mal hier, Dreisatz funktioniert so, zack, 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 zack. Das ist ein Weg. Oder beim Gärtnern, dass dann der Gärtnermeister dem Lehrling zeigt, guck mal hier, so fährst du mit dieser großen Maschine. So musst du dann schalten, so kannst du einparken. Gottes Wege bedeutet, zeig mir, wie man die Dinge macht. Und zwar deine Wege. Die Arten, wie du es machen willst. Und nicht, wie ich es partout machen möchte. Weil das eben zeigt, ich verlasse mich darauf, dass Gott mich führt. Hatten wir eben bei meinem Hirten auch nochmal. Ich möchte da drüben hin, stehe hier, aber Gott führt mich erstmal einen ganz anderen Weg, der völlig unlogisch wirkt aus meiner Sicht. Aber ich darf dann am Ende doch merken, ja, Er hat es gut gemeint und gut gemacht. Er kennt sich auch besser aus, weil er weiß, wie dieses Problem in der geistlichen Welt aussieht. Und dass ich dann mitunter an dasselbe Problem auf andere Weise rangehen muss, so wie David die Philister beim ersten Mal anders besiegt hat als beim zweiten Mal. Aber beide Male war das, also beide Male gleich war, die Philister haben angegriffen. David hat gebetet und hat sie besiegt. Bloß dann zwischen Gebet und besiegt war ein etwas anderer Weg. Lehre mich deine Wege. Also, dass Gott mir zeigt, wo ich mich auf ihn verlassen soll und wie ich das machen soll. Und es gibt einen sehr schönen Vers später in den Psalmen, nämlich in Psalm 103. Ich will den einmal lesen, auch wenn ich ihn relativ gut auswendig sagen kann, aber ich finde ihn da doch einmal zu nett. Jetzt ist natürlich das Blättern länger. Ich komme irgendwie an derselben Stelle an. Jetzt aber. Da haben wir es. Psalm 103, Vers 7. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Israel hat gesehen, was Gott getan hat. Was ja schon mal genial ist, ne? Jeden Tag Manna und hat die Ägypter umgebracht und hat sie halt auch noch bei anderen Kriegen versorgt und alles. Aber Mose hat auch die Wege gesehen. Wie funktioniert das bei Gott? Und das bittet David hier auch, dass er sagt, zeig mir die Art und Weise, wie ich das anstellen kann. Wie ich dahin komme, dass ich das gleiche Ergebnis habe wie du. Und da braucht es dann manchmal ein bisschen reinknien und vor allem ist es ganz wichtig zu beten und zu sagen, nicht wie ich denke, also sich selber verleugnen und zu sagen, nein, nicht mein Verstand, nicht meine Kraft, sondern Gott. Und dann gibt er plötzlich als Methode für ein Heer oder für drei Heere, die in der Wüste sind und kein Wasser haben und die dann ganz klar eindeutig von den Feinden vernichtet würden, ihr grabt jetzt Gruben in der Wüste, in der Hitze und alles. Und am Morgen kriegt ihr Wasser. Und nicht nur kriegen sie dann Wasser, sondern die Feinde sind auf einmal doch alle so belämmert, dass sie sich gegenseitig umbringen. Das wäre zweiter König, ja, 3 übrigens. Oder, dass tatsächlich einfach bloß Naaman sich 7-mal im Jordan untertauchen soll. Oder also waschen, zu waschen, irgendwie halt untertauchen, waschen, das Wasser anwenden auf sich halt auf alle Fälle. Es ergibt keinen Sinn. Aber es ist Gottes Weg zum Ziel zu kommen, der für mich völlig bescheuert wirkt. Aber es ist sein Weg. Und dann hat er eben sogar mitunter bei demselben Problem unterschiedliche Wege. Auch damit ich mich nicht auf mich verlasse und sage, ah ja, kenne ich schon, muss man genau so machen, sondern auch wieder höre, ich kenne es eigentlich schon. Aber wenn du eine andere Methode hast, dann sag's mir. Und das macht er dann auch. Also, nochmal, also bei Krankheiten gibt das eine, das Jesus schon gesagt hat, das Zeichen ist, dass sie zum Beispiel, dass diejenigen, die glauben, den Kranken die Hände auflegen werden und es wird besser um sie werden. Das ist ein Weg. Jetzt ist aber, dass Paulus extra sagt, lege nicht zu schnell die Hände auf, weil man macht sich dann eins mit der Person. Und was ist, wenn diese Krankheit jetzt dadurch verursacht ist, dass jemand einen bösen Geist hat? Also nicht in dem Sinne, dass er besessen wäre, sondern dass halt trotzdem sich ein Geist irgendwie festgesetzt hat. Durch was auch immer. Und dann ist es zu wissen, okay, jetzt muss ich erstmal dem bösen Geist gebieten, dass er geht. Oder halt auch der Krankheit gebieten, dass sie geht. Nachdem, was Gott halt dann auch zeigt an dem Punkt. Unterschiedliche Wege. Mitunter ist dann nochmal, okay, jetzt hast du dem geboten und jetzt darfst du die Hand auch auflegen. Gottes Wege. Lehre mich deine Steige. Steige bedeutet hier tatsächlich nicht, dass man dann hochläuft, sondern tatsächlich, das sind auch nochmal die Pfade. Also, dass wie meine Füße langlaufen sollen, dass wie ich mein Leben führen soll. So, ich will eigentlich noch bis Vers 11 kommen, aber ich denke, das schaffe ich heute nicht mehr, weil bei Vers 11 wäre der nächste Abschnitt zu Ende. Ich gucke, wie weit ich schaffe und dann schauen wir. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Zufällig einen Bibelvers im Kopf, wo Weg und Wahrheit vorkommen. Hier ist zu einfach. Ich bin der Weg. Genau, richtig. Ganz genau. Ja. Also, beides. Zeige mir deine Wege. Also, dass ich einfach bei Jesus bin. Und da eben jetzt noch einmal kurz das Bild mit hinein. Der Vater ist für seinen kleinen Jungen der Weg, wenn der Junge nicht weiß, wo er zum Beispiel zur Toilette soll. Ne? Große Gemeinderäume oder was auch immer. Papa nimmt einfach den Jungen auf den Arm und trägt ihn dahin, dann ist der Vater der Weg für das Kind. Und wenn ich einfach nur dicht bei Jesus bleibe, immer hinter ihm herlaufe, das Schaf, dann darf ich merken, er bringt mich ans Ziel, er ist mein Weg. Also ich laufe zwar auch auf dem Weg, aber er ist der Weg. Und auch nochmal, der Weg ist nicht das Ziel. Der Weg ist das Mittel, um zum Ziel zu kommen, auf dem Gott mir auch Sachen zeigen will, aber ohne das Ziel wäre der Weg sinnlos. Und dann eben, leite mich in deiner Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Dieses Buch. Beziehungsweise das, was da drin steht. Jesus sagt ja selber, heilige sie, also die Jünger, in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und Jesus selber ist die Wahrheit. Also eben das, was mit Gottes Wort, das, was mit Jesus übereinstimmt. Das ist das Schöne. Dieses ganze Buch stimmt mit Jesus überein. Das, was mit Jesus übereinstimmt, das, was mit Gottes Wort übereinstimmt, das bringt mir was. Das hilft mir. Das leitet mich in der Wahrheit. Leiten tatsächlich einfach bloß hinter dem Licht der Wahrheit her. Hinter dem Licht Jesu. Einfach dem Hirten hinterherlaufen. Oder beim Bibellesen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Ich bin jetzt an dieser Stelle in der Bibel. Das zeigt mir die Bibel und das mache ich jetzt. Auch wenn es gefühlt mit meinem Problem gar nichts zu tun hat. Aber zu wissen, Gott leitet mich in seiner Wahrheit und bringt mich an den Punkt, an dem ich am Ende sein soll. Ja, ich mache den Vers jetzt noch zu Ende, das passt dann. Also, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Lehren ist nicht nur intellektuell. Ist sogar in der Schule so, aber im hebräischen Denken für Lehren noch mehr. Also der Mathelehrer freut sich ja auch, wenn der Schüler tatsächlich die Formel anwenden kann. Und der Gärtner, Maler und was auch immer freut sich ja auch, wenn der Schüler es schafft, das anzuwenden, was ihm beigebracht wurde. Dass er das im Alltag halt anwenden kann. Eins und eins ist zwei, das ist ein gutes Konzept, aber wenn ich jetzt auch sogar noch hier anwenden kann, dass ich sagen kann, der Stuhl sind zwei Stühle und ich brauche zwei Stühle, wunderbar. Lehren bedeutet auch noch beim hebräischen Denken, am Ende wird der Schüler wie sein Lehrer, dass er genau das kann, was der Lehrer kann. Das heißt also, wenn jetzt David zu Gott sagt, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, sagt David in einer gewissen Weise, mach mich, wie du bist. Hilf mir, dass ich am Ende bin wie Gott. Moment, hat nicht die Schlange im Paradies damit Adam und Eva gelockt? Ja. Yep. Aber das war nicht auf seinen Wegen, nicht auf der Steige und nicht in der Wahrheit. Die Schlange hat versucht, Adam und Eva, oder hat es ja auch geschafft, Adam und Eva auf einen falschen Weg zu bringen, um dahin zu kommen, dass sie sein konnten wie Gott. Und sie wurden ja auch am Ende wie Gott, weil Gott hat gesagt, der Mensch ist jetzt so wie wir, dass er weiß, was gut und böse ist. Aber halt von Gott getrennt jetzt. Möp, 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 möp. Und wenn Gott mich das aber lehrt, dann hilft er mir auf eine ganz besondere Weise, dass ich eben bin wie er und dass ich tun kann, was er tut. Das ist ganz krass. Da kommt man nicht unbedingt klar damit. Aber es ist trotzdem mit drin. Also, lehre mich bedeutet, zeig mir, wie du die Dinge tust, damit ich sie auch so tue. Natürlich in kompletter Abhängigkeit von dir. Aber eben, dass ich sein kann wie Gott. Was total heretisch klingt, also Irrlehre. Aber es ist doch mit drin. Und zwar nicht auf meine Weise, sondern auf Gottes Weise. So darf ich tatsächlich sein wie Gott, dass ich ja dann eben auch ein Sohn Gottes bin in Jesus. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Das Wörtliche hier ist, du bist der Gott meiner Hilfe. Und das Schöne ist, beim Hebräischen gibt es jetzt gerade zwei ganz wichtige Worte für Hilfe. Es gibt noch mehr, aber das eine wäre Ezer, was dann die Hilfe rein für Gott ist. Und das andere ist Yasha oder Yeshua. Es ist hier wieder genau das Wort, von dem der Name Jesu herkommt. Also du bist der Gott, der mir hilft. Und dieses Wort helfen bedeutet, wie auch das Hebräische, das Griechische Sozein, helfen, heil machen, heilen, retten. Also Hilfe in allen Arten und Weisen und Umständen. Wo ich Gott um Hilfe anrufen darf und auf ihn hoffen darf. Eben auch nochmal mit diesem, ich muss nicht bangen, ob er mir denn helfen will. Ich weiß ja, dass er mir helfen will. Und dann zu wissen, er hilft mir, er ist der Gott meiner Hilfe, er ist der Gott meines Heiles, der Gott, der auch tatsächlich mir die Rettung bringt. Und an dem ich mich festhalten darf, auf dem ich harren darf. Und jetzt ist aber dann eben, ganz viele haben dieses fromme Gebet mit dem, wenn's denn dein Wille ist. Klingt schön, passt aber gar nicht unbedingt, weil bei ganz vielen Dingen kann ich tatsächlich einfach beten und wissen, dass es sein Wille ist. Nämlich, soll er mir helfen oder nicht? Was ist die Antwort darauf? Von seinem Wesen her, Gott ist Hilfe, Gott ist Rettung? Natürlich. Jetzt hängt's von meinem Glauben ab. Wie gut kenne ich mich in der Schrift aus, beziehungsweise wie sehr habe ich diese Schrift auf mich angewandt, dass ich tatsächlich sagen kann, Gott will mir helfen, Gott will mich retten, will mich heil machen. Weil es gibt Leute, die sagen einfach bloß, Gottes Hilfe durch das Problem durch. Was schon mal gut ist. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Gottes Hilfe aus dem Problem raus. Also jetzt bei Krankheit zum Beispiel eben wirklich auch, Gott hilft aus der Krankheit raus, Gott macht tatsächlich ganz gesund, oder Gott hilft durch die Krankheit durch, dass ich dann halt am Ende, wenn ich dann halt in die himmlische Herrlichkeit komme, dass ich dann halt gesund bin auch, aber dass er mir da durchgeholfen hat. Beides geschieht aus Glauben. Und beides, finde ich, soll nicht gegeneinander ausgespielt werden. Natürlich ist es eigentlich schöner, wenn man es schafft, also wenn man täglich auch den Glauben hat, dass Gott einem raushilft. Aber beides ist Glaube. Beides verlässt sich auf Gott, und zwar nach dem Niveau, wo man ist. Und weder derjenige, der geheilt wurde oder der die Heilung auch wirklich komplett ergriffen hat und dann ganz gesund geworden ist, noch derjenige, der auf dem Krankenlager liegt und dann halt sagt, ich leide ja mit Gott und für Gott, sollten auf den jeweils anderen herabblicken. Tun wir aber oft. Du bist der Gott meiner Hilfe. Du bist der Gott, der mir hilft. Du bist der Gott, der mich hilft, der mir hilft, der mich heilt, der mich rettet und alles Mögliche. Wie das aussieht, hängt eben davon ab, was ich aus dem Wort habe und was sich bei mir so im Herzen gesetzt hat, dass ich es tatsächlich glaube. Dass Gott mir helfen will, aber wie weit? Und dann halt auch auf welche Art und Weise. Und deswegen dann nochmal, täglich harre ich auf dich. Jeden Tag aufs Neue zu sagen, ich verlasse mich nicht auf mein Geld, ich verlasse mich nicht auf meine Freunde, ich verlasse mich nicht auf meinen Intellekt, ich verlasse mich nicht auf meine eigene Kraft, ich verlasse mich nicht auf das, was meine Gefühle mir sagen. Ich harre, ich klammere mich fest an Gott, ich hoffe darauf, dass er auf den Plan tritt. Und das tut er definitiv jeden Tag. Er tut es bloß nicht unbedingt immer so, wie ich es gerade schon gern hätte. Aber auf alle Fälle, er ist der Gott, der mir hilft, der mir die Lösung für mein Problem gibt. Wie auch immer diese Lösung dann am Ende aussieht. Aber das tut er. So, jetzt sind wir mit dem Vers fertig. Das reicht dann für heute tatsächlich, sonst wird's blöd. Aber ist auch schon ganz gut. Sind wir gut vorangekommen und beim nächsten Mal zumindest 25 zu Ende. Vielleicht schaffen wir ja sogar 26. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du unsere Hilfe bist. Danke, dass wir uns dir öffnen dürfen und dass du uns ganz hilfst. Dass wir auf dich harren dürfen, und zwar in hoffender Erwartung, dass du auf den Plan trittst. Amen.